Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Als am 1. September 1939 deutsche Truppen Polen überfielen, erinnerten Bischöfe an die nationale Pflicht und priesen den Krieg als Akt der Selbstheiligung. Zum sogenannten Blitzsieg wenige Wochen später läuteten die Glocken. Die Kirchen und der Kriegsbeginn. Damit beschäftigt sich Tag für Tag heute, 80 Jahre danach. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. So beginnt eines der bekanntesten Kirchenlieder. Es steht in den Gesangbüchern beider Konfessionen. Während des Zweiten Weltkriegs gab es eine andere Fassung als die heute bekannte. Eine Strophe endete zum Beispiel auf die Zeilen: Losungswort ist allzugleich treu zu Führer, Volk und Reich. Das ist nur ein kleines Beispiel für die Anpassung an das Hitler-Regime. Es gab zwar christlich motivierten Widerstand, aber die offizielle Linie beider Kirchen war eine andere. Predigten, Gebet und Gesangbücher stimmten von Anfang an in die Kriegspropaganda ein und überhöhten vor 80 Jahren den Angriff auf Polen auch geistlich. Michael Hollenbach erinnert daran.
Schon einen Tag nach dem Angriff auf Polen veröffentlichte der evangelische Geistliche Vertrauensrat, das Leitungsgremium der deutschen evangelischen Kirche, einen Aufruf zum Kriegsbeginn.
Die deutsche evangelische Kirche stand immer in treuer Verbundenheit zum Schicksal des deutschen Volkes. Zu den Waffen aus Stahl hat sie unüberwindliche Kräfte aus dem Wort Gottes gereicht. Die Zuversicht des Glaubens, dass unser Volk und jeder Einzelne in Gottes Hand steht, und die Kraft des Gebetes, die uns in guten und bösen Tagen stark macht.
Die evangelische und die katholische Kirche standen hinter Hitlers Angriffskrieg. Nur wenige Christen wie Dietrich Bonhoeffer äußerten öffentlich eine kritische bis ablehnende Haltung zum nationalsozialistischen Militarismus. Von dem Geist der Bergpredigt »Selig sind die Friedfertigen« war in beiden großen Kirchen wenig zu spüren. Der Kriegsbeginn wurde zwar nicht bejubelt, aber als nationale Pflicht und Zeit der Bewährung gepriesen. Und als die deutschen Truppen wenige Wochen nach dem Überfall auf Polen siegreich in Warschau einmarschierten, läuteten in Deutschland die Glocken der evangelischen wie katholischen Gotteshäuser. Die Leitungen der Kirchen erteilten ihren Segen zur Kriegspolitik der Nationalsozialisten. Und selbst als viele Glocken aus den Türmen geholt wurden, um sie als Kriegsgerät einzuschmelzen, gab es in manchen Gotteshäusern Glockenopferfeiern.
Wir wissen, dass es unsere Gemeinden mit Stolz erfüllt, dieses Opfer für den Führer und das Vaterland bringen zu dürfen,
erklärte der Geistliche Vertrauensrat der Deutschen Evangelischen Kirche im Sommer 1940.
Nur wer bereit ist, sein Leben einzusetzen, vermag das Leben zu gewinnen. Und nur das Volk, dessen Söhne auch vor dem Opfer des Lebens nicht zurückschrecken, wird von Gott großer Aufgaben gewürdigt. In solchem Geiste wollen wir Führer und Vaterland die Glocken schenken.
Eine der zentralen Persönlichkeiten innerhalb der evangelischen Kirche und Mitglied des Geistlichen Vertrauensrates war der hannoversche Landesbischof August Maarens. Ein typischer lutherischer Kirchenführer, der nicht den deutschen Christen angehörte, aber in Treue zum Führer und dessen Krieg stand.
Er war ein national gefärbter Mann, der den Unterschied zwischen der Demokratie und der Diktatur überhaupt nicht im theologischen Bewusstsein hatte,
sagt Joachim Perels, emeritierter Professor für Politikwissenschaften und Sohn des evangelischen Widerstandskämpfers Friedrich Justus Perels. Gerade Landesbischof Maarens war bereit, auch und gerade in Kriegszeiten dem Nationalsozialismus und Hitler weit entgegenzukommen, um für seine Kirche vermeintliche Freiräume zu bewahren.
Ihm war der Apparat wichtiger als das Zeugnis.
Vor allem in der Außen- und Kriegspolitik gab es einen breiten Konsens zwischen den Kirchen und der nationalsozialistischen Führung. Das zeigte sich an dem Freudentaumel der Kirchenleitungen nach dem Sieg über Polen und den angeblichen Erzfeind Frankreich. Und das zeigte sich auch an der Unterstützung des Überfalls auf Russland. Der katholische Paderborner Erzbischof Lorenz Jäger sah in der Sowjetunion damals, so wörtlich, einen Tummelplatz von Menschen, die durch ihre Gottesfeindlichkeit und durch ihren Christenhass fast zu Tieren entartet seien. Und warum, fragte sich der Erzbischof, weil man die Ordnung des menschlichen Lebens dort nicht auf Christus, sondern auf Judas aufgebaut habe. Und das oberste evangelische Führungsgremium telegrafierte wenige Tage nach Beginn des Unternehmens Barbarossa, also des Russlandfeldzuges:
Der geistliche Vertrauensrat der deutschen evangelischen Kirche versichert Ihnen, mein Führer, in diesen hinreißend bewegten Stunden aufs Neue die unwandelbare Treue und Einsatzbereitschaft der gesamten evangelischen Christenheit des Reiches. Sie haben, mein Führer, die bolschewistische Gefahr im eigenen Land gebannt und rufen nun unser Volk und die Völker Europas zum entscheidenden Waffengange gegen den Todfeind aller Ordnung und aller abendländisch-christlichen Kultur auf.
In einem der Wochenbriefe, die Bischof August Maarens regelmäßig an die Pfarrerschaft verschickte, forderte er am 20. Juli 1943, ein halbes Jahr nach der Niederlage von Stalingrad, die Pastoren auf, Gott zu bitten, dass er, so wörtlich, die rücksichtslose Entschlossenheit schenke, den Krieg mit unbeirrbarer Hingabe, frei von aller Sentimentalität zu führen. Das katholische Pendant zu August Maarens war Kardinal Adolf Bertram.
Bertram war vor allem Amt. Er war wenig Privatperson, er war vor allem Kardinal, Fürstbischof und Vorsitzender der Fulda Bischofskonferenz.
Erläutert der Münsteraner Historiker Sascha Hinkel. Der 1859 geborene Bertram war während des Nationalsozialismus die dominierende Persönlichkeit im deutschen Episkopat. Bertram, der seit 1919 der Bischofskonferenz vorstand, entschied zwischen den Tagungen oft im Alleingang über die Politik der katholischen Kirche in Deutschland. Der Breslauer Kardinal suchte ebenso wie Maarens den Kontakt zu Hitler. Zum Beispiel, indem er ihm jährlich untertänigst mit einem Telegramm seine Glückwünsche zum Geburtstag übermittelte. Selbst als sich der Vatikan nach zahlreichen Verstößen gegen das Konkordat 1937 mit einer Enzyklika gegen die Kirchenfeindschaft und die Rassenideologie der Nazis positionierte, verzichtete Kardinal Bertram auf öffentliche Proteste und blieb, so Sascha Hinkel, bei seiner stillen Eingabepolitik.
Bis zum bitteren Ende. Er hat sich auf diesen Weg festgelegt. Er hat da so ein Modell im Hinterkopf. Die beiden Autoritäten, die kirchliche und die staatliche Autorität, müssen in Harmonie miteinander zurechtkommen.
Wer den Krieg als Katholik verweigerte und damit seine Hinrichtung riskierte, der stieß innerhalb seiner Kirche auf Unverständnis. Kardinal Bertrams Credo war vielmehr: Gerade in Kriegszeiten muss auch der katholische Christ der Obrigkeit gehorchen. Ein Grund für diese Haltung war das Trauma des Kulturkampfes, als Bismarck in den 1870er Jahren die katholische Kirche entmachten und an den Rand der Gesellschaft drängen wollte. De facto wurden die Kirchen zu einem Rädchen in Hitlers Kriegsmaschinerie.
Geläut und Gebete für den Sieg. Michael Hollenbach erinnerte an die Kirchen und den Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren. Im Originalton können wir die Worte von den Kanzeln über Heldentum, Heil und Siegheil nicht mehr hören, aber man kann viele davon nachlesen. Gerade ist eine Sammlung erschienen mit Predigten und Hirtenworten katholischer Bischöfe. Zusammengestellt hat diese Textsammlung der Publizist und Friedensaktivist Peter Bürger. Er engagiert sich unter anderem in der Organisation Pax Christi. Ich habe Peter Bürger vor einigen Tagen interviewt und ihn zunächst gebeten, die wichtigsten Deutungsmuster zusammenzufassen. Wie sahen die Bischöfe den Zweiten Weltkrieg?
Erstens durchgehend, dass die Bischöfe die Gläubigen wirklich zum gottgewollten Staatsgehorsam gegenüber der Kriegsobrigkeit aufrufen. Während viele einfache Gläubige schon zu Kriegsbeginn auch sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dem Satan, um es mal im Bild zu sagen, darf man schon gar nicht gehorchen. Der zweite Punkt, dass sie von einem gerechten Krieg ausgingen, sonst hätten sie ja auch nicht zum Gehorsam aufrufen dürfen, das ist ausdrücklich bei Kardinal Bertram in einem Dokument, aber zum Beispiel auch beim Bischof von Münster, der sagt, der Krieg jetzt revidiert die ungerechten Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg und das ungerechte Versailler Friedensdiktat.
Bertram war der Bischof von Breslau und der damalige Bischof von Münster war Kardinal von Galen.
Sehr prominente Oberhirten, also nicht irgendwelche peripheren Ortspfarrer. Der dritte Punkt, dass in mehreren Bischofsworten der völkische Lebensraumdiskurs aufgegriffen wird. Ich qualifiziere das als heretisch, nicht weil das mein persönlicher Geschmack ist, sondern weil die Glaubenskongregation Mitte der 30er Jahre zu solchen Fragen der NS-Kriegsdoktrin ganz klare interne theologische Gutachten hatte. Die beiden letzten Punkte, die auftauchen in den Hirtenworten, ist erstmal natürlich die wieder aufgewärmte Predigt Krieg als Strafe Gottes. Da fragt man sich, was so ein theologischer Unfug soll. Das ist direkte Blasphemie, weil Gott ist dann derjenige, der Hitler anstiftet und Völkermörder ist. Und der letzte Punkt, der Krieg gegen die Sowjetunion 1941 wird ganz ausdrücklich als heiliger Krieg gegen den gottlosen Bolschewismus qualifiziert und entsprechend der Soldatentod als Martyrium.
Gab es nicht einen oder zwei, die anders waren? Gab es nicht einen, der gesagt hat, es war ein ungerechter Krieg, es war ein Angriffskrieg, den wir nicht unterstützen dürfen?
Sie sprechen Bischof Konrad von Preysing an. Der nicht expressis verbis, das wäre vielleicht auch tatsächlich eine ausweglose Situation gewesen, den Krieg als ungerecht qualifiziert hat. Aber er hat die einzige Lösung, die jedem der Bischöfe offen stand, gewählt, indem er in seinen Hirtenbriefen zur Kriegsfrage geschwiegen hat.
Das Schweigen eigentlich nicht Einverständnis bedeutet? War das für die normalen Gläubigen verständlich?
Gemessen an der Tatsache, dass alle anderen Ortsbischöfe ganz deutlich Pro-Kriegsvoten abgeben, war das mehr als deutlich, dass Konrad von Preysing hier dem Krieg keine Beihilfe geben will. Konrad von Preysing, der hat auch eine andere Biografie, diese Affinität zum Autoritären, diese Gehorsamsfähigkeit, die bei der Auslese zum Bischofsamt schon vorweg so wichtig ist, die spielt in seiner Biografie keine Rolle. Der hat einen sehr freien Bildungsweg und hier kommt das Aristokratische und Selbstbewusste auch mal auf eine gute Weise zum Zuge, nämlich, dass er selbstbewusster Apostelnachfolger ist.
Eine schillernde Figur ist der Bischof von Münster, Clemens von Galen. Er erhob die Stimme gegen die Ermordung von Menschen mit Behinderungen. Aber er war zugleich ein eifriger Unterstützer des Krieges, vor allem des Krieges gegen den Bolschewismus, wie es hieß. Wie passt das zusammen?
Erstens, wir stellen fest, von Galen ist der Bischof, der allen anderen vorgemacht hat, bei den nahen Morden an Behinderten, wie es laufen könnte. Das katholische Milieu war das einzige intakte gesellschaftliche Milieu, das widerstandsfähig war noch. Und das hat hier die Vorgabe des Bischofs von Münster bereitwillig aufgenommen. Bei uns hat ein Bäckermeister die Hirtenbriefe, den Protest vervielfältigt in der Scheune und hat den Sachsenhausen dafür mit dem Leben bezahlt. Das ist zweifellos eine ganz große Sache gewesen. Deswegen kann ich mich damit anfreunden, dass er für die regionale Verehrung selig gesprochen wird. Da habe ich meinen Frieden gemacht. Auf der anderen Seite muss man sagen, von Galen hat nicht seelsorgerlich, wie jetzt noch das ein Internetportal der Bischöfe behauptet, zum Krieg Stellung genommen, sondern hochpolitisch. Das Konzert seiner Kriegsvoten gehört zum Schlimmsten innerhalb des gesamten Bischofskollegiums. Und man kann es nachlesen in unserer Pax Christi-Sammlung. Es droht eine schwarze Wolke. Wenn man das als nicht politisch, als pastoral bezeichnet, dann kann man eigentlich nur noch das Fazit ziehen, dass Nationalismus und Militarismus wertvolle Seelsorgehaltungen sind. Wir haben bei zwei Priestern im Bistum Münster nachgefragt und Folgendes herausbekommen. Also erstmal Ferdinand Fodde war ein junger Katholik, der aus Dinslaken wie von Galen kam und 1941 ihm berichtet, er hat die Hirtenbriefe gegen die Euthanasiemorde an die Front geschickt. Von Galen war entsetzt und hat ihm zum Besten gegeben, dafür sind sie nicht gedacht, das ist wehrkraftzersetzend. Und der zweite Punkt, nämlich Hans Werners, ein Sanitätspriestersoldat des Bistums Münster, berichtet von Galen 1943 von den Verbrechen im Russlandfeldzug, wie fürchterlich das alles ist. Und von Galen sagt ihm, überlass das der Obrigkeit, der Staatsobrigkeit und geh du zurück in den Krieg und erfülle deine Treue. Das heißt, hier haben wir das Entsetzen, dass von Galen und andere Bischöfe von diesen maßlosen Mordverbrechen, Völkerrechtsverbrechen erfahren haben und nicht in der Lage waren, das mit den Augen der Opfer zu sehen.
Im Reichskonkordat von 1933 hat sich die katholische Kirche verpflichtet, ich zitiere mal, die Erziehung zu vaterländischem Pflichtbewusstsein aus dem Geist des christlichen Glaubens und Sittengesetzes zu pflegen. Das war ein Konkordat mit dem nationalsozialistischen Staat. War das auch der Versuch, einen katholischen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren und zu zeigen, die katholische Kirche darf zuerst national sein, sie muss sich nicht vor allem als international begreifen, heute würde man sagen als Weltkirche. War die Botschaft, auch diese Kirche hört auf die deutsche Staatsführung und nicht auf den Papst in Rom allein?
Dieser Komplex fängt nicht erst mit dem Konkordat an. Der fängt genau gesehen schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts an. Es ist erstaunlich, wie in den Jahrzehnten davor der Katholizismus militarismuskritisch sein kann. Aber im letzten Jahrzehnt wird die Moraltheologie schluderig beim Thema Krieg. Und ab 1900 sind eigentlich die ganzen Milieus schon so patriotisiert, das heißt auch zum Teil so nationalistisch aufgeladen, dass zwischen Protestantismus und Katholizismus als eine weltkirchliche Form kaum noch ein Unterschied herrscht. Was da im Staatsgehorsam, in der Verdrehung von Jesu Kaiserwort zum Ausdruck kommt, das war im Ersten Weltkrieg in den Hirtenworten, in den Predigten theologisch komplett schon ausgebildet. Aber 1939, Frau Florin, ja doch wirklich eine ganz andere Situation.
Ja,
weil die Gläubigen, die unten blutig schon verfolgt werden, im Gegensatz zu den Hirten oben, die sehen ja teilweise viel klarsichtiger, auch Friedensbund deutscher Katholiken und die Laien. Vielleicht lassen Sie mich ein Wort nennen eines Landsmanns, eines Sauerländers, Heinrich Lübcke, der Bundespräsident, der nun kein Held gewesen ist in der Zeit, hat aber 1960 gesagt, wer nicht ganz unerfahren war und nicht ganz verblendet, der konnte seine Augen nicht davor verschließen, dass 1939 hier ein Angriffskrieg, ein ungerechter Krieg ins Werk gesetzt wurde.
Nun wird oft von apologetischer Seite, also Apologeten der Bischöfe, gesagt, ja, die haben das ja aus taktischen Gründen getan, um die Institution zu schützen und nicht, weil sie wirklich inhaltlich mit der NS-Ideologie oder mit dieser Kriegsideologie übereinstimmten. Glauben Sie das?
Aus taktischen Gründen?
Ja, dass die Kirche, also, dass die Institution Kirche überleben kann in einem Regime wie dem des Nationalsozialismus.
Wenn man Kirche als funktionierende Hierarchie im staatskirchlichen Verbund versteht und nicht als Gemeinde Jesu und als diejenigen Frauen und Männer, die von Jesus berührt sind und entsprechend das Leben gestalten, dann kann man so taktisch reagieren. Dann kann man also sichern, es war ja egal, ob die katholischen Verbände verboten werden, der Friedensbund deutscher Katholiken, ob der Zentrumskatholizismus kaputt wird. Hauptsächlich die heilige Hierarchie muss gewährleistet werden und das Sakrament.
Der Theologe Heinrich Missala hat kurz vor seinem Tod, 2018 ist er gestorben, einen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz geschrieben. Und er hat sie aufgefordert, offen darüber zu sprechen, dass der Episkopat das Hitlerregime und diesen Krieg unterstützt hat, dass also die Bischöfe von heute zum Verhalten der Bischöfe von damals kritisch Stellung beziehen. Und gab es eine gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und der Polnischen Bischofskonferenz vor einigen Tagen. Wäre Heinrich Missala damit zufrieden, was da steht?
Diese Erklärung ist ja der präzise Weg gewesen, das Anliegen von Heinz Missala nicht zum Zuge kommen zu lassen, weil ja gar nicht thematisiert wird, dass die deutschen Bischöfe in zwei Weltkriegen und im zweiten insbesondere wirklich vollständig versagt haben und schuldig geworden sind. Das Ganze kommt in diesem Papier überhaupt nicht zum Tragen. Die Bischöfe behaupten ja auch in diesem Schreiben oder nur die beiden Spitzen der Bischofskonferenzen, dass das Christentum immun macht gegen Krieg. Dieser Ansatz, etwas zur Zukunft zu sagen, ist richtig, aber das ist eine komplette falsche Feststellung, wenn man historisch guckt. Das ist
ja, ich möchte mal die Stelle zitieren, auf die Sie ansprechen. Da heißt es, deshalb fordern wir in diesem besonderen Moment der Geschichte, dass unsere Beziehungen nie wieder von Gewalt, gegenseitigem Misstrauen oder Ungerechtigkeit geprägt sein dürfen. Es liegt heute an uns, die Einheit Europas, das auf christlichen Fundamenten errichtet ist, zu festigen und zu vertiefen, trotz der historischen Unterschiede zwischen einzelnen Nationen und Staaten. Soweit aus der gemeinsamen Erklärung. Sie haben es schon gesagt, es klingt, als würde das Christentum immunisieren, obwohl ja die Geschichte zeigt, dass es nicht so war. Woher kommt der Glaube oder die Hoffnung, dass es so sein könnte jetzt?
Weil tatsächlich erstaunlicherweise die Christenheit 3 Jahrhunderte lang sich wirklich dem Kriegsapparat des Imperiums verweigert hat in den ersten 3 Jahrhunderten. Nach Konstantin ging alles anders. Franziskus von Assisi musste sich mit einem Militärkardinal rumschlagen im Kreuzfahrerheer. Der große Erasmus von Rotterdam im 16. Jahrhundert führt vor, wie es die Christen treiben, indem selbst die Kardinäle die Kriegsrüstung anlegen. Wolfgang Huber hat einmal gesagt, ich glaube vor 40 Jahren, da war er noch nicht EKD-Bischof, es ist ein Paradox des Christentums, dass es den Frieden predigt und Krieg gebracht hat. Ich hätte mir gewünscht, in diesem polnisch-deutschen Bischofswort der Spitzen, dass man den Ansatz vom Bischof Franziskus von Rom wirklich ernst nimmt. Wir haben 2016 die
Internationale... Sie meinen den aktuellen Papst?
Den aktuellen Papst, da bin ich als pazifistischer Christ sehr papsttreu. Das ist die einzige Wegweisung gegen nationalreligiöse Richtungen. Denn die nationalreligiöse Richtung kommt hauptsächlich heute von politisch Rechtsstehenden und von Traditionalistischen. Papa Francesco möchte aber einen anderen Weg. Er hat unsere Konferenz 2016, internationale Friedenskonferenz in Rom, aufgegriffen vom Pax Christi. Er hat deutlich gesagt, kein Krieg ist gerecht, nur der Friede kann gerecht sein. Und er sagt ganz kategorisch, es gibt keine andere Zukunft für unsere Gattung, für die eine menschliche Familie. Und eine solche visionäre Passage fehlt vollständig in diesem Hirtenwort zum 1.9. Ich glaube, wenn die deutsche Bischofskonferenz und die polnische Bischofskonferenz ohne irgendein Wort ein schönes, warmherziges, brüderliches, gemeinschaftliches Essen gemacht hätten, das wäre ein deutlicheres Zeichen noch als dieses Papier.
Nun ist es leicht im Rückblick moralisch zu urteilen, aber warum haben Sie so hohe Erwartungen, dass Bischöfe dem NS-Regime widerstehen und dass Bischöfe heute in der Lage sind, das kritisch zu beurteilen, was ihre Vorgänger falsch gemacht haben? Das ist ja immer mit einem Autoritätsverlust verbunden, zu sagen, die hatten ein hohes Amt, aber das Amt hat sie nicht davor bewahrt, so gravierende Fehler zu machen.
Frau Florin, ich bin aufgewachsen in einem fast noch geschlossenen Katholizismus im Sauerland. Von Kindestagen an habe ich am Altar gekniet und gefeiert. Und man hat eigentlich die Gewissheit, dass die Kirche zwar nicht Gott ersetzt, die Kirche selber wird nicht angebetet, aber dass sie Gottes Werkzeug ist, in die Gesellschaft hinein, in die Welt hinein kundzutun, wie im Lichte Gottes die Welt heiler werden kann. Und wenn ich mal ein bisschen selbstkritisch gucke, meine kirchenhistorischen Forschungen sind eigentlich immer der Versuch gewesen zu gucken, stimmt das denn? Ist das nur eine dogmatische Behauptung oder stimmt das mit der Geschichte der Kirche, auch mit meinen Erfahrungen in Bistümern, in der Gemeinde überein? Alles, was ich gefunden habe, war, dass in der Kirche unten tatsächlich auch im deutschen Faschismus Christen das Martyrium gegangen sind. Aber das Bischofskollegium gehörte ausnahmslos, beziehungsweise mit einer bedingten Ausnahme, nicht dazu. Im Grunde genommen, mein Bild kirchlicher Hierarchie ist durch diese Forschung desillusioniert worden. Ich habe heute die feste Überzeugung, dass die Kirche es sich nicht mehr leisten kann, in dieser Form ihre Hierarchie, ihre Ämter zu verstehen.
Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Schweigen kann auch Widerspruch sein, sagt Peter Bürger. Er hat katholische Bischofsworte zum Zweiten Weltkrieg ausgewertet. Die Arbeitshilfe heißt Erfüllt eure Pflicht gegen Führer, Volk und Vaterland. Und diese Sammlung ist kostenlos als PDF erhältlich. Die Internetadresse und die Mitschrift des Gesprächs finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de unter der Sendung Tag für Tag. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.